Ich begrüße Sie zum zweiten Mal. In der ersten Vorlesung habe ich so auf recht unverbindliche Weise über den Begriff Romantik schwadroniert, streckenweise sehr unspezifisch, Fragen betreffend, die eigentlich immer aufkommen, wenn man sich mit einer nicht rein historiografischen Absicht mit Geschichte der Philosophie beschäftigt. Was die Charakterisierung des Romantischen selbst betrifft, die wollte ich ja auch keinesfalls nur historisch ansetzen, so bin ich zuletzt bei der Beobachtung gelandet, dass romantische Philosophie und vielleicht das romantische Denken überhaupt eine Tendenz hat, die Pole oder Inhalte, gegen die es sich bestimmt, immer auch in sich selber aufzunehmen. Und ich habe gesagt, am ehesten ausgenommen von dieser Regel, aber das sind natürlich alles nur sehr ungefähre Einschätzungen, am ehesten ausgenommen bleibt da der Rationalismus. Rationalismus ist ein doch ziemlich durchgängiges Gegenüber. Obwohl man natürlich dann gleich wieder sagen muss, damit ist ja auch nicht viel erreicht. Man will dann ja als nächstes gleich wieder fragen, was ist jetzt eigentlich Rationalismus? Und da ist es so, dass doch spätestens seit der Romantik in Wirklichkeit der Sache nach, vielleicht auch schon früher, dieses Wort Rationalismus höchst unscharf, vor allem immer etwas bezeichnet, wogegen irgendwer ist. Und das Interessante daran nicht so sehr, zunächst einmal nicht so sehr, was man vernünftigerweise unter der Sache Rationalismus selbst verstehen könnte, als der Wechsel in dem, was da jeweils getroffen werden soll mit diesem Ausdruck. Und das sagt oft viel mehr über den Verwender des Schlagwortes Rationalismus aus, als darüber, was Rationalismus eigentlich ist. Das ist für mich deswegen wichtig, weil auch wenn ich sage, das ist ein wichtiger Gegensatz für die Romantik, dass trotzdem kein entscheidendes Kriterium für romantische Ideologie sein kann. Es gibt sehr bedeutende konservativ-restaurative Ideologien, die ganz antirationalistisch sind, aber gar nichts Romantisches an sich haben oder sich von gewissen romantischen Ursprüngen oder Vorbildern gelöst haben. Man muss natürlich zum Beispiel in der Philosophie Heideggers muss man natürlich wirklich verschiedene Phasen unterscheiden. Aber das wäre so einer, wo man sagt, naja, da gibt es schon durchgängig einen gewissen Antirationalismus. Aber man kann, wenn überhaupt, dann doch eigentlich erst in einer relativ späten Phase von einer Annäherung an romantisches Denken und nie wirklich von romantischem Denken bei Heidegger sprechen. Gar nicht zu reden von den Unterscheidungen, die innerhalb der akademischen Philosophie gemacht werden können, wo man dem Rationalismus alles Mögliche entgegenstellen kann, was überhaupt nichts mit Romantik zu tun haben muss. Ne? Also weiß ich, dass man sagt, na, was ist das Gegenteil von einem Rationalisten und dann furchtbar, also ich sage es ja gar nicht. Und ein dritter Aspekt, der wichtigste vielleicht, die Abgrenzung gegen den Rationalismus, egal wer sie vornimmt, ist auf jeden Fall eine Sache, die in verschiedenen Bereichen verschieden vollzogen wird. In der Politik zieht man diese Grenze gegen den Rationalismus prinzipiell auf eine andere Weise als in der Theologie zum Beispiel, in der Ästhetik gegen den Klassizismus etwa, anders als in der erkenntnistheoretischen philosophischen Argumentation, jetzt spreche ich das Wort aus, gegen den Empirismus zum Beispiel, und wieder anders in der Naturphilosophie. Das aber, Naturphilosophie und die Abgrenzung romantischer Tendenzen gegen den Rationalismus, das ist jetzt mein erster inhaltlicher Schwerpunkt in dieser Vorlesung. Ich möchte Ihnen die Abgrenzung, in vieler Hinsicht Selbstabgrenzung des romantischen Denkens gegen den Rationalismus in diesem Kontext, an diesem theoretischen Ort Naturverständnis ein bisschen deutlich machen. Das ist überhaupt keine einfache Sache von der Art der Konfrontation zweier Parolen. Also dass man sagen könnte, die einen verstehen unter Natur das und die anderen verstehen darunter was anderes. Sondern das Wort Natur und auch das Wort Naturverständnis bezeichnen nicht eine Sache oder eine Einstellung, die man in einem Zugriff fassen könnte, sondern das sind Ausdrücke, die beide ihre Bedeutung haben in einem Komplex aus einer Vielfalt von Begriffen und Annahmen, wo auch eine historische Dimension eine Rolle spielt, eine Geschichte, die man nicht ganz ausblenden kann. Und bei der Konfrontation, die ich Ihnen da skizzieren möchte, handelt es sich nicht um ein der gegen den, sondern um Verschiebungen, um Umwertungen, aber zum Teil wirklich sehr radikale Umwertungen in diesem Komplex. Ich nehme den Faden auf an einem relativ späten Punkt, wo sich von diesen Verschiebungen schon einiges vollzogen hat. Im Jahre 1786, mit den ersten Worten der Vorrede, die Kant für seine metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft geschrieben hat. Dass ich mir diese Stelle ausgesucht habe, hat keinen anderen Grund, als dass dort eine Unterscheidung mit ganz besonderer Klarheit und Schärfe getroffen ist, die schon vorher und im Grund kann man sagen immer eine bedeutende Rolle gespielt hat. Ich lese Ihnen das vor. Das sind die ersten Worte dieser Vorrede. Wenn das Wort Natur bloß in formaler Bedeutung genommen wird, da es das erste innere Prinzip alles dessen bedeutet, was zum Dasein eines Dings gehört, so kann es so vielerlei Naturwissenschaften geben, als es spezifisch verschiedene Dinge gibt, deren jedes sein eigentümliches inneres Prinzip, der zu seinem Dasein gehörigen Bestimmungen enthalten muss. Erster Teil. Zweiter Teil. Sonst wird aber auch Natur in materieller Bedeutung genommen, nicht als eine Beschaffenheit, sondern als der Inbegriff aller Dinge, sofern sie Gegenstände unserer Sinne, mithin auch der Erfahrung sein können, worunter also das Ganze aller Erscheinungen, das ist die Sinnenwelt, mit Ausschließung aller nichtsinnlichen Objekte verstanden wird. Unterscheidung zwischen Natura formalita spectata und Natura materialita spectata. Da gibt es eine Fußnote dazu, die nicht ganz unwesentlich ist, die einen Gegensatz deutlich macht zwischen der Natur in formaler Betrachtung und dem Begriff des Wesens. Die sind auch sehr präzise und scharf sozusagen an einem einzigen kleinen Punkt voneinander unterschieden. Die Natur in formaler Bedeutung, habe ich gerade vorgelesen, das erste innere Prinzip alles dessen, was zum Dasein eines Dings gehört. Also das, was in einem Ding selbst ist, das, was es möglich macht, dass dieses Ding existiert. Was dafür verantwortlich ist, dass es so ein Ding gibt. Und dem gegenüber steht der Begriff Wesen, das erste innere Prinzip alles dessen, was zur Möglichkeit eines Dinges gehört. Wo eben noch nicht klar ist, ob es sowas auch wirklich gibt oder realiter geben kann. Also das Erste, worauf es da ankommt, ist, dass man die Sache mit der Formalität des Formalen wirklich ernst nimmt, dass das wirklich ganz ernst genommen wird. Alles, was als eine bestimmte Sache Dasein hat, sei das jetzt ein Ding oder sonst irgendwas, alles, was Dasein hat, hat eine Natur in diesem formalen Sinn. Alles, was irgendwie zum Dasein gelangt ist, könnte man sagen, dem kann man so eine Natur im formalen Sinn zuschreiben. Und zwar auch genau dasjenige oder demjenigen kann man das zuschreiben, was gerade nicht Natur im materialen Sinn ist. Das muss man verstehen. So könnte man zum Beispiel mit Bezug auf Kant, an Kant denken, durchaus sagen, er sagt das nicht, aber ich sage das und man könnte es sagen, es wäre konsistent mit seinem Wortgebrauch, es liegt in der Natur der Freiheit, dass sie nicht Natur ist. Es liegt in der Natur der Freiheit, dass sie nicht Natur, sondern dass sie der Natur geradezu entgegengesetzt ist. Man hat dann beim ersten mal, wenn man sagt, es liegt in der Natur der Freiheit, diesen formalen Naturbegriff verwendet und bei den beiden anderen Malen den materialen Naturbegriff verwendet. Also alles, auch das, was überhaupt nicht natürlich oder nicht Natur ist, hat in diesem ersten Sinn eine Natur, wenn es nur sozusagen wirklich sozusagen daseinsfähig ist und nicht bloß eine Möglichkeit. Es gibt noch eine zweite Stelle in der Kritik der reinen Vernunft, ist die, wo er diese Unterscheidung macht. Natur, formaliter genommen, bedeutet den Zusammenhang der Bestimmungen eines Dings nach einem inneren Prinzip der Kausalität. Das ist das, was ich paraphrasiert habe, was sich selbst zum Dasein bringen kann. Dagegen versteht man unter Natur materialiter den Inbegriff der Erscheinungen, sofern diese Vermöge eines inneren Prinzips der Kausalität durchgängig zusammenhängen. Die zweite Sache, die Sie beachten müssen, also nachdem Sie eben dieses mit dem Formal wirklich ernst genommen haben, die zweite Sache, die Sie beachten müssen, ist, wenn ich das so sagen darf, der Raum, der von dieser Unterscheidung offen gelassen wird. Dasjenige, was durchfällt in dieser Unterscheidung. Formale Natur kommt ja, zumindest prinzipiell, jeder selbstständig existierenden Sache zu, auch wenn das überhaupt keine natürliche Sache ist. Eine große Rolle spielt zum Beispiel, dass man in der Hinsicht sprechen kann von der Natur der Kunst. Die Kunst ist der Gegensatz der Natur, aber man kann von der Natur der Kunst sprechen. Man kann sogar sowas sagen wie bei der Freiheit vorhin, die Natur der Kunst besteht darin, dass sie eben überhaupt nicht natürlich, sondern künstlich ist. Damit werden wir uns noch zu beschäftigen haben. Also kommt allem zu, auch wenn das überhaupt nicht natürlich ist. Die materiale Natur andererseits ist ja überhaupt nur der Inbegriff der Erscheinungen, sofern diese einen Zusammenhang bilden. Also hier wird wieder das selbstständige Ding ausgeschlossen. Hier sind es eben wieder nur Erscheinungen, deren Zusammenhang gemeint ist und nicht selbstständige Dinge. In diesem offen bleibenden Raum da dazwischen, also in Wirklichkeit, stelle ich mir das ja so vor, dass mit diesem offenbleibenden Raum, das ist nicht so von der Art, dass da sozusagen so eine Ebene ist und da ist ein Loch dazwischen, sondern es ist mehr so. Na? So ist dieser offenbleibende Raum. Also sozusagen in einer zusätzlichen Dimension könnte man schon von Überlagerung sprechen, aber es rutscht durch. Na? Sozusagen, was ist das, was da durchrutscht? Es rutscht was durch. Was ist das, was da durchrutscht? Es zeichnet sich überhaupt nicht mehr in seiner Besonderheit ab, es rutscht durch, was zum Beispiel für Aristoteles der fraglose, der völlig selbstverständliche Konvergenzpunkt physikalischer Theorie gewesen ist, das einzelne Naturding. Das kann von dieser Doppelunterscheidung nicht erfasst werden. Nur, das sage ich jetzt, das ist jetzt der nächste Satz, ist mehr für Leute, die schon entweder sich mit Kant ein bisschen beschäftigen oder beschäftigen wollen. Nur, wenn ich von einem bestimmten Komplex von Erscheinungen zeigen könnte, dass sein Bestehen die Annahme eines selbstständigen Dinges notwendig macht, das für die innere Ordnung dieses Komplexes verantwortlich ist, erst dann könnte ich von einem Naturding sprechen. Das ist der Grundgedanke in dem Grundsatzkapitel der Kritik der reinen Vernunft und insbesondere in den Analogien der Erfahrung. Aber wenn ich das so sage, erst dann, wenn ich von einem bestimmten Erscheinungskomplex zeigen könnte, dass seine Ordnung, die er da hat, gar nicht möglich wäre, wenn nicht dafür ein unabhängiges Ding verantwortlich wäre, das diese Ordnung stiftet, dann ist es ja offensichtlich, dass dieses Naturding alles andere als von selbst da ist, sondern das ist eine Konstruktion, dieses Ding. Und wie ernst Kant seine Attacke auf die Autonomie des Naturdings gemeint hat, das zeige ich Ihnen jetzt noch an zwei anderen Stellen. Das sind beide aus der Kritik der reinen Vernunft. Erste Auflage, Seite 114, das ist in der transzendentalen Deduktion. Tolle Stelle. Ne? Natur ist an sich nichts als ein Inbegriff von Erscheinungen, mithin kein Ding an sich, sondern bloß eine Menge von Vorstellungen des Gemüts. Und auf A216 sagt er, unter Natur verstehen wir den Zusammenhang der Erscheinungen ihrem Dasein nach notwendigen Regeln, das ist nach Gesetzen. Es sind also gewisse Gesetze, und zwar a priori, welche allererst eine Natur möglich machen. Jedes dieser beiden Zitate, würde ich sagen, hat auf je seine Weise, verschiedene Weise, seine Ungeheuerlichkeit. Sie müssen ja bei dem ersten bedenken, dass diese bloße Menge von Vorstellungen des Gemüts, das, was er da meint, das ist die materiale Natur, das ist der Inbegriff aller Erscheinungen. Das ist schon ein starkes Stück. Das müssten Sie sich sozusagen einmal sagen trauen bei der Versammlung der Grätzl-Initiative, die gegen das Ausreißen von drei Haselsträuchern zugunsten des Baus einer Tiefgarage auftritt. Da müssen Sie einmal sagen, Natur ist nur eine Menge von Vorstellungen des Gemüts. Kant ist dort vorsichtigerweise gar nicht hingegangen. Man kann aber schon sagen und verstehen, dass Leute, die über solche Sätze nicht hinausgelesen haben oder die nur solche Sätze von ihm gekannt haben, dass man schon verstehen muss, dass die geglaubt haben, er sei ein Idealist. Bei dem zweiten Zitat verblüfft die Unbekümmertheit. Bei dem zweiten Zitat ist es was anderes, aber da verblüfft natürlich die Unbekümmertheit, mit der er den vielleicht wichtigsten Gegensatz, der das antike Denken überhaupt geformt hat, auf Wienerisch gesagt, nicht einmal ignoriert hat. Nämlich den Gegensatz zwischen dem, was natürlicherweise da ist, und dem, was erst von einer anderen Agentur, von Menschen oder von Göttern geschaffen, gesetzt oder auferlegt worden ist. Zwischen dem Thesei und dem Physei sein. Wenn Sie den Text von Herder über den Ursprung der Sprache lesen, den Sie ja lesen müssen, werden Sie noch einmal mit dieser Unterscheidung konfrontiert werden. Für ihn fällt das vollkommen zusammen. In dieser zweiten Stelle, es sind Gesetze, die das möglich machen, was Natur heißt. Unser Verständnis von dem, was Natur ist, das ist einfach ein Verständnis von einer bestimmten Art von Gesetzlichkeit. Also für ihn fällt das völlig zusammen, was zu unterscheiden überhaupt die größte und wichtigste Unterscheidung, zumindest in der Antike gewesen ist. Ändert sich natürlich mit dem Christentum, mit dem Aufkommen einer christlichen Philosophie, in der der Begriff der Schöpfung der Welt oder der Natur durch Gott eine große Rolle spielt. Allerdings ist es so, dass dieses Zusammenfallen, das ja zum Ausdruck kommt oder gefasst ist in diesem modernen Begriff des Naturgesetzes, natürlich schon Wirklichkeit geworden war zu der Zeit, wo Kant das geschrieben hat. Das war schon eine Realität. Ne? Und er die Sache nur besonders drastisch in Erinnerung ruft. Er hat diese Wirklichkeit ja viel besser als jeder andere charakterisiert an dieser Stelle da in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft über Galilei, nicht? Wie er da sagt, wie der seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen ließ, da ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, dass die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurf hervorbringt, dass sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr, der Natur, gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse. Wissen Sie, was ein Gängelband ist und was Gängeln ist? Manche wissen es, manche wissen es. Ne? Das ist so der Strick, an dem man das Kinderwagel sieht. Denn sonst hängen und so weiter und so weiter. Die Vernunft muss mit ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand und mit dem Experiment, das sie nach ihnen ausdachte, in der anderen Hand an die Natur gehen. Zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen lässt, was der Lehrer will, sondern in der Qualität eines bestallten Richters, der den Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihm vorlegt. Den präzisen Stellenwert dieser ganzen Zitate, die ich Ihnen jetzt davor gelesen habe, zu bestimmen, ist aber bei aller Deutlichkeit, mit der Sie sprechen, gar nicht so einfach. Es handelt sich da nicht um Behauptungen oder Festsetzungen, die er trifft oder gar erfindet, sondern zum größten Teil, wie ich schon gesagt habe, ist es ein Registrieren von etwas, was schon Wirklichkeit geworden ist. So ist es in der Neuzeit eben geworden. Dieses Registrieren ist aber nicht ein völlig neutrales Registrieren. Da kommen zwei wichtige Elemente dazu. Es ist ein zustimmendes Registrieren. Nach seiner Ansicht ist ja die Physik in diesem Vorgang, wo sie sozusagen diese Selbstmächtigkeit, diese ihre Richter- und Inquisitionsfunktion erkannt hat, bei Galilei spätestens, ist ja die Physik in diesem Vorgang überhaupt erst zu einer Wissenschaft geworden. Und zweitens ist es so, dass er eben wirklich mit einer unüberbietbaren Klarheit ausspricht, was schon zwar längst Wirklichkeit war, wovon man sich aber nicht alle Konsequenzen vor Augen führen wollte. Insbesondere müssen Sie bedenken, hat die akademische Philosophie am Ende des 18. Jahrhunderts bereits begonnen, ihren Kontakt zu der Entwicklung der Naturwissenschaften zu lockern. Hat gegen Ende des 18. Jahrhunderts, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, eigentlich schon begonnen nachzuhinken hinter der Naturwissenschaft, hinter der Physik. Was man übrigens sehr gut demonstrieren kann an Kants eigener früher Naturphilosophie und sozusagen an der spezifischen Art von Inkompetenz, die er also das heißt spezifische Art, er war nicht völlig inkompetent, aber er hat eine spezifische Inkompetenz gegenüber der Physik als Wissenschaft. Und insofern endet da sozusagen mit Leibniz eine Zeit, in der die Philosophie sozusagen in der Physik wirklich voll kompetent und auch kreativ gewesen ist. In gewisser Weise kann man sogar sagen, und das ist für uns wichtig, dass Kant mit dieser Auffassung von Naturgesetzlichkeit eine Entwicklung auf den Punkt bringt, gegen die sich zu dieser Zeit auch schon längst Gegentendenzen zu zeigen begonnen haben. Aber es wäre natürlich völlig unsinnig zu glauben, dass die Theorien einander da in einem zeitlichen Ablauf sozusagen gegenseitig eliminieren. Ne? Das gibt es nicht. Ne? Diese Gegensätze, von denen da die Rede ist, die leben heute noch genauso wie damals. Dass er diese Definitionen so klar und so radikal gefasst hat, das bedeutet natürlich auch auf der anderen Seite, dass er ihre Grenzen besser einschätzen konnte als viele, viele andere. So hat er zum Beispiel den Umstand, dass diese Vorstellung einer gesetzlichen Natur eine ganz allgemeine Vorstellung ist, dass die Natur etwas Allgemeines ist. Also nämlich in dem Sinn, dass die Gesetze sowohl der kartesischen wie auch der newtonschen Physik sozusagen für eine unendliche Vielzahl von möglichen Naturen gelten, so gedeutet, dass es sich hier um einen allgemeinen Begriff von Natur handelt und dass dadurch Platz bleibt für die Vorstellung zumindest des Begriffs einer besonderen Natur mit speziellen Gesetzen, wie er sagt, durch die sie sich von anderen Naturen desselben allgemeinen Typus unterscheiden würde. Und die Vorstellung so einer besonderen Natur hat er ja in der Kritik der Urteilskraft analysiert und die Gedanken, die er dort ventiliert hat, sind ja faktisch auch zu einem Anknüpfungspunkt der frühen romantisch-idealistischen Philosophie geworden. Wobei man aber sagen muss, gleich jetzt im Vorhinein betonen, wir kommen auf das ja später nochmal, dieser späte Ansatz zur Konzeption einer besonderen Natur bringt überhaupt nicht das selbstständige Naturding wieder ins Spiel. Mit dem ist es vorbei. Also das kommt dadurch, dass er von einer besonderen Natur redet, wird nicht diese Auflösung des Naturdings, das da durchgerutscht ist zwischen diesen zwei Definitionen, wieder ins Spiel kommen. Jedenfalls nicht in einer konstitutiven Rolle und auch in den späteren, daran anschließenden romantischen Entwicklungen wird diese besondere Natur immer eher eine Natur als Prozess oder eine Natur als Zusammenhang sein und nicht eine Natur von Dingen. Was ist diese Realität, auf die Kants Vorstellungen von einer Gesetzesnatur da zielen? Es gibt eine unendliche und auch wirklich, wenn man ein bisschen Mühe sich nimmt im Suchen, unendlich spannende Literatur und immer sehr in ihrer Entwicklung auch heute noch sehr lebendige Literatur zur Entstehungsgeschichte der modernen Naturwissenschaft. Aber für uns soll das ja nur eine Kontrastfolie sein, diese rationalen Naturvorstellungen. Und ich gehe darauf nicht ein, sondern gebe Ihnen nur eine grobe Skizze, in der zwei Aspekte berücksichtigt sind. Ich arbeite jetzt sozusagen bei dem, was man eine quasi rationalistische Naturvorstellung nennen könnte, von dem arbeite ich jetzt zwei Aspekte nur heraus. Sehr übertrieben und scharf arbeite ich die heraus, damit wir dann sehen können, was haben die wahrgenommen, die dagegen waren. Ich will Ihnen ja, habe ich Ihnen am Anfang gesagt, Umkehrungen zeigen, ne? In einem Komplex von Begriffen, in dem Natur sozusagen immer in der Mitte steht. Zwei Aspekte. Den einen habe ich schon angesprochen, das ist die Allgemeinheit dieser Natur. Natur, ein Zusammenhang von allgemeinen Gesetzen. Der andere Aspekt, die Künstlichkeit dieser Natur. Ich schaue, dass ich das halt möglichst flott und skizzenhaft Ihnen zeigen kann. Am besten kann man sich das bei Galilei selbst veranschaulichen, an der Art und Weise, wie diese mathematisch-experimentelle Methode Galileis zur Erforschung der Phänomene natürlicher Bewegung funktioniert. Das Entscheidende ist eben der Zusammenhang dieser beiden Komponenten, des Mathematischen und des Experimentellen. Und in diesem Zusammenhang offenbart sich eben das, was ich die Künstlichkeit nenne. Also ich erzähle immer dieselbe Geschichte, dieses berühmteste Galilei, nicht berühmt, aber eines der berühmtesten Zitate aus Galilei von der wahren Philosophie, die geschrieben ist in diesem großen Buch, das stets offen vor unseren Augen liegt, das Universum. Aber es kann nicht gelesen werden, bevor wir nicht die Sprache gelernt haben und die Zeichen, in denen sie geschrieben ist. Das Buch ist geschrieben in der mathematischen Sprache und die Buchstaben dieser Sprache sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren. Und ohne diese Mittel ist es menschlich unmöglich, auch nur ein einziges Wort zu verstehen. Also auch nur ansatzweise zu verstehen, was der eigentliche Bau, was die Struktur sozusagen der natürlichen Welt des Universums ist. Nur in dieser Sprache, der Dreiecke, Kreise, in der geometrischen Sprache kann das möglich sein. Und da muss man sich eben immer fragen, erstens einmal, wie soll man sich das vorstellen? Wie geht das, dieses Lesen der Dreiecke, Kreise in der Natur? Und man muss sich ernsthaft fragen, das ist wirklich eine wichtige Frage und überhaupt nicht nur rhetorisch. Er kann doch nicht geglaubt haben, dass die Physiker jetzt auf einmal in der Natur Dreiecke und Kreise sehen, die sie 2,5 oder 3.000 Jahre lang nicht gesehen haben. Ich meine, das Sehen als solches ist ja zum Beispiel auch nicht eine Sache, die man in einer Schule sozusagen erst lernen muss. Die Augen gehen in einer gewissen Weise von selber auf. Das Lesen ist was, was man lernen muss. Das ist der springende Punkt. Also es ist nicht Sehen, es ist wichtig, dass er vom Lesen spricht. Nicht, dass nicht auch das Lesen ein Sehen impliziert, aber zu sagen, ich habe einen Brief gesehen oder ich habe auf dem Blatt ein paar Worte gesehen, das bedeutet in unserer Sprache auch noch nicht, dass ich gelesen habe, was wir sahen, was ich sah. Er meint, dass wir in den natürlichen Prozessen die mathematischen Beziehungen, die geometrischen Beziehungen erkennen lernen müssen. Aber wie sollen wir sie dort erkennen, wo sie nicht sind? Sie sind ja dort nicht. Das ist ihm auch klar gewesen. Daher ist dieses Postulat, sozusagen die Natur in der Sprache der Geometrie zu lesen, überhaupt nicht verständlich, ohne die zweite Seite, nämlich eine spezifische Auffassung des Experiments. Und zwar eine radikal verschiedene Auffassung von Experiment, als sie in der Antike geherrscht hat und als sie auch noch im Mittelalter geherrscht hat. Das ist ein großer Unterschied, das ist zum Teil ein strittiger Punkt, aber letztlich ist die Sachlage eindeutig. Eine radikal andere Auffassung von Experiment, als sie auch noch im Hochmittelalter, zum Beispiel in der Pariser Nominalistenschule oder bei denen, die diese Theorien von den Gewichten und so weiter entwickelt haben. Radikal verschieden. Nämlich, Experiment heißt jetzt überhaupt nicht mehr besonders genau hinschauen, was da los ist, sondern Experiment heißt jetzt, der Natur diese mathematischen Strukturen, die wir aus ihr herauslesen wollen, aufprägen. Das Experiment heißt, also ich sage immer, das Urbeispiel sozusagen dieser Aufprägung der mathematischen Struktur, das Urbeispiel, sagen wir, die eineinhalb Urbeispiele, ist das Lineal mit dem Maßstab. Ja? Der Maßstab, ein Stecken, auf dem fünfmal hintereinander eine Einheit aufgetragen ist. Der Stecken hat nicht selber sozusagen diese Brechung in fünf gleiche Einheiten. Wir machen mit einem Bleistift oder mit einem Messer auf dem Stecken Einritzungen oder Einkerbungen, wo wir fünfmal eine Einheit haben und wir können jetzt sagen, wir nehmen den Stecken und halten ihn irgendwo hin und sagen, wenn das so lang ist bis zum Fünfer und dann kann ich den Stecken nur einmal hinhalten und dann habe ich nur einmal den Fünfer, dann ist es 10 Einheiten lang und etwas anderes, wo ich nur einen Teil des Steckens hinhalten kann und der andere Teil steht schon drüber, das ist eben nur 3, hat eben nur die Länge 3 und so. Das ist der Urvorgang, den er im Auge hat, mit Aufprägung einer mathematischen Struktur. Längenvergleich ist sozusagen die erste Grundhandlung dieses Lesens. Wir lesen jetzt das in Längeneinheiten, in Einheiten von geraden Strecken. Und der nächste Schritt, meines Erachtens, also ich glaube nicht, dass auch bei Galilei selber da noch viel dazwischen steckt, der nächste Schritt ist eine Balkenwaage. Der nächste Schritt ist eine Balkenwaage, in der wir sozusagen, oder das Hebel, die Balkenwaage ist sozusagen in der, man kann es vielleicht so am besten sagen, und da brauche ich vielleicht auch gar nichts mehr schwafeln über die Angelegenheit. Die galileische Auffassung von mathematisch-experimenteller Methode erfasst man am besten, wenn man sich klar macht, dass das Hebelgesetz in der Balkenwaage inkarniert ist. In einem Instrument, in einem Naturding, in etwas, in einem natürlichen Gegenstand, in einer Konfiguration von natürlichen Gegenständen, einem Aufsatz, einem solchen Stecken, der eine Einteilung hat. Wir nehmen den Stecken, den wir vorher gehabt haben, und setzen ihn auf einen Aufsatz drauf. Und dann bringen wir dieses von uns hergerichtete Naturding, dieses geeicht, der Begriff ist Eichung, diesen geeichten Gegenstand in eine Interaktion mit anderen Gegenständen. Und schließen aus den Veränderungen auf dem geeichten Gegenstand auf irgendwelche Beziehungen in diesen nicht geeichten Gegenständen, den sogenannten Gewichten. Na, verstehen Sie das? Können Sie das verstehen? Und Sie werden dann sehen, wenn Sie, also ich erkläre Ihnen das nicht, das kostet mir einfach zu viel Zeit, aber wenn Sie sich's durchdenken und wenn Sie mal nachschauen, was die Balkenwaage oder das Hebelgesetz bei Galilei sagt, dann werden Sie zum Beispiel sehen, dass ganz im Unterschied zu den Theoretikern des Hochmittelalters die Theorien über die Gewichte aufgestellt haben, die schon auch auf Messungen beruhen, aber dass bei Galilei in dem Begriff des Gewichts ein Begriff der Zeit und ein Begriff der Geschwindigkeit drinnen stecken, weil das Gewicht über die Balkenwaage definiert wird. Und weil die Funktion der Balkenwaage was zu tun hat mit der jeweiligen Geschwindigkeit, mit der sich die beiden Enden, wenn die zwei Teile ungleich lang sind, mit der verschiedenen Geschwindigkeit, mit der sich die rauf und runter bewegen. Das ist die Idee. Das ist sozusagen die Grundidee dieser mathematisch-experimentellen Methode. Wir lesen die Natur in den Zeichen oder die Verhältnisse zwischen den natürlichen Phänomenen in der mathematischen Sprache deswegen, weil wir, so wie Kant, das ist unglaublich scharfsichtig, diese Bemerkung von Kant, weil wir die Natur genötigt haben, ihr aufgezwungen haben, in dieser Sprache Antworten zu geben, uns zu zeigen, wie weit geht es runter und bleibt es jetzt in der Waage, ne? Oder nicht. Weil wir sie genötigt haben. Solange wir sie nicht genötigt haben, sagt sie uns das nicht. Zeigt sie uns nicht. Die Natur zeigt uns nicht von selber, dass in dem Gewicht, Geschwindigkeit darin steckt. Sie zeigt uns nicht von selber, dass das Gesetz, das die Bewegung auf der Waage reguliert, dasselbe Gesetz ist, das dafür verantwortlich ist, dass dieses Haus noch steht, dasselbe Gesetz, das für die Hydrostatik verantwortlich ist, welche Körper wie viel Wasser verdrängen können in einem wie großen Gefäß, und dasselbe Gesetz weiß ich wo überall. Überall ein und dieselbe Art von Beziehung. Das zeigt uns die Natur von selber nicht. Haben Sie das ungefähr hingekriegt? Und was ich Ihnen jetzt erklären will, man könnte daran sehr viel erklären und sehr viel an dieser Sache ist immens wichtig, aber worauf ich jetzt hinweisen will, ist die Künstlichkeit. Es muss künstlich veranstaltet werden. Das Experiment, das moderne Experiment, das in diese Methode gehört, ist ein Eingriff in die Natur, eine Provokation der Natur. Das ist das Gegenteil von dem, was sich die Antike vorgestellt hat. Die Antike wollte die Naturgesetze dadurch erkennen, dass sie schaut, was die Natur macht, wenn sie von selber agiert. Was die Natur macht, wollte zuschauen, was die Natur Dinge von selber machen, wenn man sie miteinander allein lässt, möglichst allein lässt. Ja? Und genau das wird hier gebrochen. Und darum kann man sagen, ist das nicht nur eine allgemeine, sondern auch eine künstliche Natur, diese Natur der Naturgesetze. Die Vorstellungen von Descartes, von Naturphilosophie, sind noch sehr, sehr viel radikaler. Man kann bei Galilei auch schon an allen möglichen Punkten sehen, wie die Grenzen von Gattungen, die Ordnung des Universums in verschiedene Schichten, wie diese Grenzen immer wieder aufgelöst und durchbrochen werden zugunsten eines allgemeiner Beschreibungssystems. Also eben nicht nur die Grenzen zwischen der sublunaren Welt und der Welt der Sterne, sondern auch diese Grenzen, die sich in der natürlichen Erfahrung abzeichnen. Also weiß ich, zwischen statischen Phänomenen oder zwischen dem Gewichtsvergleich oder dann hydrostatischen Phänomenen und so weiter. Überall lösen sich diese Grenzen auf für Galilei. Und diese Tendenz hat Descartes auf einer übergeordneten philosophischen Ebene verallgemeinert. Zu dem Prinzip, quasi negativ, halb negativ ausgedrückt, also das ist jetzt alles enorm zugespitzt und übertrieben, was ich sage, aber das waren auch Zuspitzer selber, diese Leute. Solange wir unsere Interessen auf das Erkennen wesentlicher Eigenschaften bestimmter Arten von Dingen fokussieren, werden wir nie einen methodischen Erkenntnisfortschritt machen können. Das ist sozusagen eine Grundüberzeugung von Descartes. Solange wir über Magnetismus forschen und unsere Forschung an der Leitlinie ausrichten, dass wir das Wesen des Magneten erkennen wollen, werden wir nie erkennen, was Magnetismus ist. Darauf müssen wir verzichten, wenn wir über den Magneten etwas erkennen wollen. Wir müssen stattdessen letztlich ausgehen von einer Analyse unserer Erkenntnisfähigkeit überhaupt. Wir müssen von einer Analyse dessen ausgehen, was wir überhaupt für Ressourcen haben, wenn wir irgendetwas sicher erkennen wollen. Und das können wir nur, wenn wir von Beispielen ausgehen, wo uns fraglos klar ist, dass wir auch wirklich sicher etwas erkennen. Aber das ist jetzt nicht mein Fokus hier. Mein Fokus hier ist auf den Punkt, dass worauf es für ihn ankommt, ist Sicherheit des Erkennens. Sicherheit des Erkennens dominiert 100% über Wahrheit. Wahrheit ist primär überhaupt nicht interessant für ihn. Also Wahrheit im Sinne von, ist das jetzt das Wesen, habe ich jetzt das Wesen dieser Sache erfasst. Und dieser Schwerpunkt auf Sicherheit bedeutet eine universale Bevorzugung der Mathematik. Weil die Mathematik eben diese Art von Wissen ist, wo man auf sichere Weise schließt, wo man Sicherheit hat, wo man, wenn man irgendetwas hat, sichere Wege hat, um zu irgendwas anderem zu kommen. Also das bedeutet eben, und da gibt es auch eine schöne Literatur natürlich dazu, vor allem bei dem frühen Descartes, eine Streichung sozusagen der ontologischen Relevanz naturphilosophischer Fragen. Etwas Sicheres über den Magnetismus oder über die Natur der Farben zu wissen, ist etwas völlig anderes als etwas über das Wesen des Magneten, über das Wesen der Farben zu wissen. Letztlich ist es so, dass es im Grund sozusagen eine Dreiteilung in Bezug auf alles gibt, was ein Problem sein kann, was man als Ziel der Erkenntnis haben kann. Wobei, also eigentlich ist es nur eine Zweiteilung, weil der dritte Teil, der gleich wegfällt, ist das, was man eben nicht wissen kann, also die sogenannten unlösbaren Probleme. Und bei den lösbaren Problemen gibt es einfach eine große Einteilung in zwei Gruppen. Jetzt übertreibe ich auch wieder sehr, schärfe ich sehr zu, aber es ist sozusagen der Spirit der Sache. Die zwei Gruppen sind die. Das eine sind die, die sich von selber, bei denen von selber klar ist, die Probleme, bei denen von selber klar ist, dass sie auf mathematische Weise gelöst werden können. Und die andere Gruppe sind solche Probleme, die dieser, dem direkten Zugriff sozusagen der Geometrie einen Widerstand entgegensetzen. Der Grund ist meistens der, dass bei der Zerlegung in einzelne Grundelemente so eines Problems man auf irgendwas stoßt, was opak bleibt, was man nicht auflösen kann. Und für diese zweite Gruppe von Problemen gilt, dann muss man eben ein mathematisches Modell dafür machen. Also alle Probleme, die überhaupt lösbar sind, sind in mathematischer Sprache beschreibbar und auch lösbar. Die einen sozusagen direkt, in einem direkten Zugriff, und die anderen dadurch, dass man dort, wo man sonst nicht weiterdenken kann, einfach ein mathematisches Modell bildet. Modelldenken ist sozusagen die Idee. Wir kommen drauf, dass wir eine bestimmte Frage nicht lösen können. Wir glauben, sie müsste lösbar sein. Wir ersetzen die Frage durch eine andere Frage, von der wir wissen, dass wir sie lösen können, und schauen, wie das, was wir dann erreicht haben, mit dem zusammenpasst, was wir ursprünglich wissen wollten. So wie mir zum Beispiel einmal vor, also das ist eine Denkweise, die beherrscht uns heute total natürlich, ne? Also ich war vor, das ist jetzt schon ein Vierteljahrhundert her, aber das wäre heute noch genauso, mich mit einem Mann unterhalten, der hat Philosophie studiert, der ist ein Philosophiedozent gewesen, und der Job, wie ich mich damals mit ihm unterhalten habe, den er gehabt hat, war technischer Direktor der Verbundgesellschaft. Und ich habe mich mit ihm unterhalten und gefragt, was er da macht, nicht, wofür er da eigentlich verantwortlich ist, und er hat gesagt, hauptsächlich beschäftigt er sich mit den Wasserkraftwerken. Ist das interessant? Und ich habe gesagt, das ist schon sehr interessant. Nicht? Also unnächst war er bei einer Konferenz von Finanzwissenschaftlern. Die haben nicht so genau gewusst, wie man unter den neuen Bedingungen, die da jetzt damals schon eingetreten sind, die Regulierung von Finanzströmen denken soll. Die haben sozusagen, die sind nicht draufgekommen, wie sie gewisse Daten verstehen sollen, die sie da gesammelt haben. Da haben sie ihn gefragt. Weil er was gewusst hat über Wasserkraft, wie Ströme von Wasser funktionieren, wie die reguliert werden, was man da sozusagen für Parameter berücksichtigen muss. Ja? Und das nutzt. Ja? Die wissen noch immer nicht genau, was in der, oder die haben, der hat mir gesagt, damals, die haben auch nicht genau gewusst, welche Units sozusagen in der Sprache der Beschreibung des Wanderns, des Geldes oder so, welche Units genau die sind, die denen entsprechen, die der bei der Wasserkraft hat. Aber das Modell hat funktioniert. Sie haben sie Erklärungen schaffen können, die sie prognostisch dann bewährt haben. Das hat seinen Ursprung bei Descartes. Ne? Verstehen Sie ungefähr, was das ist eine Radikalisierung. Nicht? Das ist eine ganz unglaubliche Radikalisierung, aber steht in einem Zusammenhang mit diesem Gedanken von Galilei. Was bei Galilei über die Naturphilosophie oder über die Physik gesagt wird, sagt Descartes auch über die Physik, aber er sagt es ganz universell über alle Probleme. Die Behandlung von Finanzproblemen der niederländischen Städte in der Zeit der großen Seuchen und so weiter, und wo der Finanzbedarf dieser Städte größer geworden ist, die Fragen, was eigentlich die Ursachen und was daher die entsprechenden Gegenmittel in Bezug auf die Ausbreitung der Lepra und so weiter sind, das sind alles Probleme, die hier unter diesem Gesichtspunkt behandelt werden. Also zum Beispiel in dem Fall mit der Lepra, mit der Lepraerkrankung oder mit den großen Seuchenerkrankungen, wie da im 16., 17. Jahrhundert damit umgegangen ist, da kann man das ja sehr schön deutlich sehen, wie das Hand in Hand geht mit der Entwicklung der Geschichte, der Statistik. Ne? Zum Beispiel, da haben sie eine sehr augenfällige Überdeckung von mathematischen Methoden und empirischen Fragestellungen. Es gibt noch einen zweiten, für uns sehr, sehr interessanten Gedankengang bei Descartes, relativ unabhängig von diesem ersten, der uns auch diese Radikalität und diese Idee des Künstlichen in der Auffassung der Natur verdeutlichen kann. Und das ist der Topos mit dem, was der inzwischen doch schon einige Jahre verstorbene Michael Benedikt immer genannt hat, das radikale Weltvernichtungsexperiment von Descartes. Das ist die Idee von Descartes, dass wir, wenn wir zu einer richtigen Auffassung davon kommen wollen, wie das Universum eigentlich funktioniert, also diese große Natur, dieses große Buch der Natur, in welcher Sprache das eigentlich geschrieben ist, wir uns vorstellen müssen, dass alle Strukturen, die vorhanden sind, vernichtet werden. Und uns, sozusagen wie Descartes sagt, vorstellt, dass wir eine neue Welt bauen. Was sind die Voraussetzungen für das Bauen einer neuen Welt? Das sozusagen, die Voraussetzung, was wir uns vorstellen sollen, ist ein Chaos. Wir stellen uns das Chaos vor. Das Chaos stellen wir uns vor, wie schaut es denn heute aus? Na gut. Also das Chaos stellen wir uns vor, diese Vorstellung des Chaos ist äquivalent mit einer bestimmten Vorstellung der Materie, die er hat. Von der er aber ausdrücklich sagt, dass er dass die überhaupt nichts zu tun hat, dass die völlig anders ist als die Materievorstellungen in der philosophischen, insbesondere in der antiken Tradition. Also eine berühmte Stelle, an der er das zum ersten Mal relativ ausführlich beschrieben hat, ist im 6. Kapitel dieser Abhandlung über über die Welt, Le Monde, ou Traité de la Lumière. Also das ist diese, in den ersten 30er Jahren des 17. Jahrhunderts, da hat er so eine Abhandlung über die Welt zu schreiben begonnen. Und die kann man einerseits dadurch charakterisieren, diese Abhandlung, dass die noch sozusagen bis zu einem gewissen Grad metaphysikfrei ist. Also das ist so eine naturphilosophische Abhandlung eigentlich. Und der andere Punkt, unter dem man die charakterisieren muss, ist, dass er es eben nicht veröffentlicht hat, sondern dass er, wie er es schon sozusagen sehr weit war, im Jahre 1633 beschlossen hat, er publiziert das nicht. Man sagt immer deswegen, weil er Angst gehabt hat. Also der große Eindruck, den ihm die Verurteilung von Galilei, das ist ja auch im Titel, zwei Systeme der Welt, und das Wort Welt, das sagt, wie die Welt ist. Also das sage ich lieber nicht, was ich glaube, wie die Welt ist, ne? wenn sie das nicht akzeptiert haben. Also das ist eben nicht veröffentlicht worden. Und da Und also das beginnt ja zum Beispiel so, erlauben Sie mir, also das ist wirklich ein geschriebener Text, nicht nur für ihn selber, das wollte er eigentlich publizieren. Erlauben Sie mir einmal einen Augenblick, diese Welt zu verlassen. Verlassen wir mal, liebe Leserin, gemeinsam diese Welt und wenden wir uns in den Espace Imaginaire, in irgendwelchen imaginären Räumen, lassen wir eine neue entstehen. Und der Grundgedanke ist, da beschreibt er jetzt sozusagen, da muss ein bisschen was aufgewendet werden, das erspare ich Ihnen jetzt, was dieses Chaos eigentlich ist. Also das ist unendlich ausgedehnt, unendlich teilbar. Alles, was man darin als Teil isoliert oder annimmt in diesem Chaos, ist in jeder überhaupt möglichen Weise beweglich. Ja? Und so, also, okay, das wäre eine eigene Disziplin in der Descartes-Forschung, diese Vorstellung von Materie, sozusagen mit dem, mit antiken Materievorstellungen einerseits und mit den Problemstellungen, Fallen des Atomismus, verschiedenster Spielarten in Zusammenhang zu bringen und so weiter. Auf jeden Fall, der Grundgedanke ist der, wir stellen uns das vor, also sozusagen diesen Teig oder was das ist, nicht? Diesen Gatsch, dieses Chaos, wo überhaupt keine Struktur drinnen ist. Und während es da so wurlt, chaotisch, hat Gott sich ein Ensemble oder eine Menge von Gesetzen ausgedacht. Wie die Dinge sich bewegen können und sollen, egal wie sie sind oder was. Ja? Wenige Grundgesetze hat er sich ausgedacht. Und dann geht er dahin zu diesem Kochtopf, wo das Chaos ist, und spricht: Folge meinen Gesetzen. Und dann bildet sich, sagt Descartes, also wie gesagt, ich nehme nicht die Zeit, ich habe das vorzeigen, aber ich sage fast wörtlich so. Und dann fangen sich sukzessive an, weil das Chaos natürlich folgt, dem Befehl Gottes, Folge meinen Gesetzen, bilden sich die Strukturen, sukzessive, allgemeinere, feinere, immer feinere, bis danach eine Welt entstanden ist, die so ist wie unsere. Also, hier auch derselbe, mehr oder weniger derselbe Text mit kleinen Änderungen, den er dann nicht publiziert hat, hat er dann publiziert in der fünften Partie des Discours de la Méthode im Jahre 1637. Hat er mehr oder weniger dasselbe sagen können. Dort hat er es aber nicht gesagt in einer Abhandlung, die heißt Le Monde, und die sagen würde, wie die Welt beschaffen ist und wo die Kirche dagegen sagen kann, Freundl, wenn du das sagst, dann. Sondern in einer Abhandlung, die nicht über die Welt spricht, sondern die worüber spricht? Über ihn selber. Ne? In einer Abhandlung über sich selber, wo er seine eigene Entwicklungsgeschichte und Lebensgeschichte. Und dort erzählt er das dann. Dort kann er dann erzählen. Und habe ich mir gedacht, aber ohne jeden Anspruch, dass es irgendwer anderer glauben muss, hat er extra vorher hingeschrieben. Ne? Erzählt er nur, vielleicht kann der eine oder andere irgendwas davon haben, aber im Grunde spreche ich hier nur über mich selbst. Was ja auch irgendwie nicht so schlecht zu seiner Einstellung zur Welt und zu sich selbst gepasst hat. Am deutlichsten hat man die Sache eigentlich an einer Stelle, in einem Text aus dem Jahre bereits 1630, also wo er hingearbeitet hat auf diese Abhandlung über die Welt. Das ist eine sehr bedeutende, meines Erachtens, also sehr bedeutende Stelle für die Geschichte der Philosophie. Das ist ein Brief an seinen eigentlich konstantesten und engsten Vertrauten und Brieffreund, den sehr bedeutenden Philosophen und Wissenschaftler Marin Mersenne. Also den zu studieren sich auch lohnt. Und dort, in diesem Brief, spricht das aus, ganz deutlich. Fürchten Sie nicht zu sagen und überall auch öffentlich zu sagen, dass es Gott ist. Qui a établi ces lois en la nature. Das ist sozusagen der Ursprung, das ist eigentlich diese Briefstelle, ist der Ursprungsort des modernen Begriffs Naturgesetz. Das sind Gesetze, die Gott über das Chaos ausgesprochen hat und dann folgt das dem und in der Befolgung dieser Gesetze bildet sich alles an Strukturen, was wir natürliche Strukturen nennen. C'est Dieu qui a établi ces lois en la nature. Ainsi qu'un roi établit des lois en son royaume. Genauso wie ein Herrscher, ein König in seinem Reich Gesetze erlässt. Also da sehen Sie ganz genau, wie diese Übertragung, dieses Zusammenfallen sozusagen festgestellt wird oder behauptet wird. Genau das, was total immer getrennt war, das wird jetzt gleichgesetzt. Genauso wie ein König Gesetze erlässt für sein Reich, so hat Gott der Natur, die an sich nichts anderes ist als ein Chaos, Gesetze gegeben. Also ich habe jetzt einmal ich gebe Ihnen ein bisschen Literatur auf meiner Homepage an, dazu in einem Aufsatz, ich weiß aber jetzt nicht mehr, von wem der ist und was der für einen Titel hat, über einen sehr schönen Sammelband über Naturgesetze. Jemanden gelesen, der gesagt hat, natürlich nicht völlig ohne Motiv, das ist sozusagen eine Mischung zwischen Geometrie und dem biblischen Gott, der sozusagen da als Schöpfer tätig ist für die Welt. Aber es stimmt natürlich wieder gar nicht, weil der biblische Gott eben nicht drei solche Naturgesetze von höchster Allgemeinheit erlassen hat, sondern der hat ja tatsächlich die Gattungen extra geschaffen. Also insofern ist dieser Vergleich wieder nicht besonders passend für Descartes. Was stimmt, ist nur die Idee mit diesem Gott und der Vergleich, dass man wirklich den Begriff Gesetz in derselben Weise verwenden in allen drei Bereichen. Also in der Natur, in der Theologie und in der Politik. Ne? Wir haben einen und denselben Begriff des Gesetzes, der für alle drei Bereiche gilt. Also ich glaube, an dieser Stelle können Sie jetzt schon sehen, jetzt habe ich lang genug geredet, was mit einer rationalistischen Auffassung von Natur gemeint ist. Und ich sage jetzt nichts extra zu oder von Isaac Newton, außer vielleicht die ersten Worte seiner Vorrede, zur ersten Auflage der Prinzipien, The Moderns, da ist Descartes gemeint, Rejecting Substantial Forms and Occult Qualities have endeavored to subject the phenomena of nature to the laws of mathematics. I have in this treatise cultivated mathematics as far as it relates to philosophy. Also das ist völlig übereinstimmend mit Descartes, was er da sagt. Voltaire, der ja wie sonst niemand dieses rationalistische Naturbild mit dem Namen Newtons verknüpft und populär gemacht hat, ins Zentrum sozusagen der Aufklärung gerückt hat. Voltaire hat die Differenz zwischen Newton und Descartes stark betont zugunsten Newtons. Ein Grund dafür ist natürlich die kartesische Lehre von der Allmacht Gottes, mit der verglichen ihm der englische Empirismus sympathischer gewesen ist. Ich habe mir da zwei Stellen markiert aus diesen Briefen über Newton. Also wo er also zwei der größten Männer, aber sehr verschieden, sowohl in Absicht auf ihre Lebensart wie auch in Absicht auf ihr Glück. Seltsamerweise tut der Freigeist Voltaire Newton als einen großen Vorzug anrechnen, dass der, wie er sagt, sich niemals einer Weibsperson genähert hat, welches mir von dem Arzt und Barbier, unter deren Händen er verschieden versichert worden war, während Descartes ja bekanntlich eine uneheliche Tochter mit einer Bedienerin gehabt hat. Und über Descartes ein bisschen sich mokiert, hat in der Tat gegen Ende seines Lebens etwas Lustiges für die Königin von Schweden geschrieben. Ein Skript zu einem Ballett. Aber er ist schon voller Respekt letztlich gegenüber Descartes. Am Schluss sagt er halt, und dann ist das ist halt immer weniger toll gewesen. Er fehlte dann letztlich in dem, was das Wesen der Seele, Beweise von der Wirklichkeit Gottes und so weiter betraf. Er behauptete die angeborenen Gedanken, er fand neue Elemente, schuf eine Welt. Das wirft er ihm vor. Das ist eben genau dieser Punkt. Also er lobt ihn, aber was ihn stört, ist sozusagen genau dieses Nicht-Empiristische, was man dann im Rationalismus auch immer wieder nennt. Er trieb seine Irrtümer in der Grundlehre so weit, dass er auch vorgab, 2 mal 2 würden nicht 4 machen, wenn es Gott nicht so gewollt hätte. Also da sieht man, was eigentlich der Grund sozusagen für diese relative Abwertung ist. Es ist völlig klar, und bei Descartes kommt es halt irgendwie am deutlichsten heraus, diese Natur, die als gesetzlicher Zusammenhang bestimmt ist, ist nicht natürlich, die ist etwas Künstliches. Sie ist nicht das, worin der Mensch sich vorfindet, heranwächst und allmählich sich auszukennen lernt. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt bei Descartes. Um sich den Zugang zur Erforschung dieser wahren Natur zu eröffnen, um ihre Gesetze kennenzulernen, muss man sein natürliches Leben unterbrechen. Man muss sein Leben unterbrechen, seine Vorurteile, wie er das in den Meditationen beschreibt, seine Vorurteile und Gewohnheiten in einem mühsamen Verfahren, das mindestens mehrere Tage dauert, Modell sind natürlich diese Exerzitien, in einem mühsamen Verfahren müssen diese Vorurteile, Gewohnheiten geprüft und abgelegt werden. Es gibt noch ein anderes, eher begriffsgeschichtliches Detail an dieser Künstlichkeit zu erwähnen. Das ist nicht so eine direkte Sache, aber das ist nicht unwichtig. Das ist die Auffassung der Wissenschaft als Methode, und zwar gegen die Auffassung der Wissenschaft als Logik. Das ist eine Frage, die sehr, sehr viele Aspekte hat. Also diese Bevorzugung der Methode, das zum Programm von Descartes gehört, was ich nicht mag, sagt er so quasi, was ich nicht mag, womit wir aufhören müssen, ist Logik. Unsere Sache ist was anderes. Worum es uns geht, ist Methode. Das kommt uns heute pervers vor, nicht? Weil man denkt, da kann ja kein Widerspruch sein. Also das ist ja fast so, wie wenn einer sagt, ich gehe im Winter nicht mehr Eislaufen, weil ich im Sommer schwimmen will. Aber so ist es für ihn gewesen. Das schließt sich aus. Das sind Gegenbegriffe. Ein grundlegender Aspekt hier, etwas, was man hier beachten muss, ist, dass da wirklich verschiedene Auffassungen von dem Verhältnis der Wissenschaft zur Welt zugrunde liegen, bei dieser Polemik gegen die Logik. In der aristotelischen, das aristotelische Wissenschaftsverständnis basiert sehr, sehr stark auf seinem Verständnis von Logik. Eine Wissenschaft ist eine Gesamtheit von Begriffen, von Sätzen, die in einer Weise hierarchisch geordnet sind, die sich aus der logischen Struktur dieser Sätze ergibt, nach Allgemeinheit geordnet. Und so konnte man lange Zeit, jetzt rede ich nicht von Aristoteles selber, sondern wirklich mehr von den mittelalterlichen Rezeptionsweisen des Aristoteles, hat man auch immer wieder versucht, in dem Aufbau einer Wissenschaft, vor allem im Aufbau der Physik, sozusagen eine Art strukturelles Abbild der Welt zu sehen, wie sie ist. Und zwar in einer gewissen Statik, natürlich. Dagegen bedeutet die Parole der Methode die Wissenschaft als Weg ins Dunkle, zu etwas Neuem, also Licht in ein unerforschtes Gebiet, in das, was wir noch nicht wissen, zu bringen, das Neue zu entdecken. Eine dynamische Vorstellung von Wissenschaft. Und bei diesem Aufgreifen, das ist schon etwas, was lang vor Descartes natürlich einsetzt, aber bei diesem Aufgreifen sozusagen des Motivs Methode zu Ungunsten der Logik, da spielt es eine Rolle im Hintergrund, dass der Begriff Methode als solcher ursprünglich sehr, sehr eng und eigentlich untrennbar verbunden war mit dem Begriff der Kunst. Weil die ursprüngliche, also die Urstellen, die Topoi, wo der Begriff der Methode in die abendländische Philosophie kommt, das sind Überlegungen über die Kunst bei Platon. Und was Methode dort ist, das ist die Transformation, die absichtliche, die planvolle Transformation einer Fertigkeit in eine Kunst. Und die intellektuelle Investition, die man macht, wenn man eine gut ausgebildete Fertigkeit in eine regelrechte Kunst verwandelt. Dazu braucht man eine Methode. Also das Beispiel, also die Stellen bei Plato finden sich in dem Phaedros hauptsächlich, und die Kunst, von der dort vor allem die Rede ist, ist die Redekunst. Aber das gilt im Grunde für jede Kunst, und die Beispiele, die er bringt, machen das auch deutlich. Ich glaube, das ist eins von seinen bevorzugten Beispielen. Auf jeden Fall ist es immer eins von meinen bevorzugten Beispielen. Das ist das Kochen. der Unterschied, worum es dabei geht bei diesem Begriff der Methode, ist der Unterschied zwischen einer Person, die fantastisch kochen kann, aber niemandem erklären kann, wie sie es eigentlich macht. Das gibt es ja. Ne? Das gibt diese Leute, es gibt immer weniger davon, aber es gibt solche Menschen, die können gut kochen. Und von denen kann man es aber, wenn man es überhaupt von ihnen lernen kann, nur dadurch lernen, dass man ihnen zuschaut. Weil wenn man es fragt, wie machst du das, und sagt er, naja, so wie immer. oder er sagt, na schau, so. Man hat aber nicht gesehen, was er gemacht. Ne? So, das ist eine hoch ausgebildete Fertigkeit. Ja? Und der Übergang und im Kontrast jemand, der genau das auch kann und der es erklären kann. Ja? Und wenn er es erklären kann, dann kann er es dem anderen beibringen und dann kann es ein anderer nicht nur durch langes Zuschauen, so lange bis er eh schon genug hat und dann lieber den Fernseher aufdreht, sondern aufgrund einer Erklärung, aufgrund einer intellektuellen Investition, methodisch sozusagen lernen. Als erstes musst du das machen, dann musst du das machen, wenn du das kannst, dann kannst du einmal das probieren und so weiter. So wie man sieht super, ne? Wenn man mal sieht, wie die das wirklich gut kennen, in Japan lernen, Sushi zubereiten. 2,5 Jahre nur die Messer abwaschen. Und wenn man das dann kann, dann kommt der nächste Schritt, dann darf man auch einmal den Fisch, also das ist schon der 7. Schritt wahrscheinlich, den Fisch zerlegen oder sowas, ne? Aber ja, verstanden, ungefähr. Das ist der Ursprung für Methode. Methode ist von Anfang an sozusagen Verfahren, und zwar Verfahren als intellektuelle Steuerung einer Fertigkeit. Diese Fertigkeit muss nicht unbedingt eine manuelle Fertigkeit sein, sondern es kann von Anfang an diese Fertigkeit auch eine intellektuelle oder intelligente Fertigkeit sein, wie das Reden zum Beispiel. Ne? Und der Übergang zwischen gut reden können zur Redekunst. Ne? Es auch lehren können. Also ein Künstler ist immer einer, in dieser Auffassung, einer, der eine Kunst beherrscht, ist einer, der sie auch weitergeben kann. Was nicht heißt, dass das Produkt, das er herstellt, besser sein muss als das von einem, der kein Künstler ist. Ne? Wenn das Methode ist und wenn das mitgenommen wird in diesem Pointieren der Methode gegen die Logik, dann sieht man, dass da immer schon sozusagen was Subjektives drinnen steckt, die Kultivierung einer Fähigkeit. Und man sieht vor allem, dass bei Descartes etwas betont wird, was ursprünglich nicht in dieser Konzeption enthalten ist, nämlich der Bruch. Dass diese Weiterentwicklung immer einen oder mehrere Brüche haben muss. Dieser Bruch erscheint in mehreren Gestalten, eben zum Beispiel einmal als die Notwendigkeit, einmal im Leben, semel in vita, alle seine Vorurteile zu überprüfen, wie er das in den Meditationen macht. Ein andermal erscheint dieser Bruch als das Gedankenexperiment der Weltvernichtung. Wir müssen uns alles wegdenken und in imaginären Räumen bauen wir eine neue Welt oder so. Ausdenken einer neuen Welt. In der kartesischen Methodenauffassung ist es so, dass das nicht nur eine künstliche Wissenschaft ist, die er hat, sondern in der wirklich klar ist, dass das Natürliche gebrochen wird von der Kunst, gebrochen werden muss von der Kunst. Und wenn wir jetzt in Rechnung stellen, dass er da in Wahrheit Entwicklungen natürlich sich das nicht so einfach aus dem Blauen runtergeholt hat, sondern in Wahrheit Entwicklungen sich da abbilden, die schon länger in Gang sind und von denen er halt vor allem erkannt hat, wie sie konvergieren und sie begrifflich gebündelt hat, wenn wir das erkennen, dann werden wir auch langsam lernen zu sehen, dass es in der Neuzeit, und zwar schon von der Renaissance an, vom 16. Jahrhundert an, zu dieser Entwicklung, also dieser Entwicklung zu einer künstlichen Natur, dass es zu dieser Entwicklung auch immer schon eine Art von Gegengeschäft gegeben hat. Dass das eine Entwicklung ist, zu der sozusagen parallel in der Gegenrichtung ein anderer Trend gelaufen ist. Nämlich die Tendenz zu einer Individualisierung der Kunst und letztlich auch zu einer Auffassung der Kunst als einer natürlich schöpferischen Kraft. Das ist auch eine neue Entwicklung natürlich, die Kunst sozusagen nicht nach dem Modell der Abbildung sozusagen allgemeiner Zusammenhänge oder als gerecht werden gegenüber einer bestimmten Norm aufzufassen, sondern als Entwicklung, als Prozess der Ausschöpfung einer natürlichen Kraft. Das ist die grobe Grundfigur eines Syndroms, das ich für wirklich ganz, ganz wichtig halte, dass man sich das vor Augen führen kann, wenn man verstehen will, was sehr, sehr viel später als zu dieser Zeit, von der wir da sprechen, die Romantik einsetzt. Das Syndrom einer verkehrten Welt, in der die Natur künstlich und die Kunst zum Rückzugsort des Natürlichen wird. Das, was dabei interessant ist, ist aber nicht sozusagen diese Überkreuzung, diese chiastische Figur als solche, sondern das eigentlich Interessante sind sozusagen die Bewegungen der Glieder dieser Figur, die Dynamik, die vielfachen Transformationen, die sich für die Glieder dieses Schemas sozusagen historisch ergeben haben. Also jetzt zupfe ich da nur ganz willkürlich ein paar Punkte heraus aus einer sehr, sehr langen Entwicklung, die auch unabhängig von unserem Thema hier interessant ist. Aber ein paar Punkte, wo Sie sehen, weil ich am Anfang eben gesprochen habe von radikalen Umkehrungen. Ne? Und das sind eben Umkehrungen in dieser Figur. Die Figur selber ist ja schon eine Umkehrung. Ne? Die Natur wird etwas ganz Künstliches und sozusagen im Gegenzug wird die Kunst auf einmal zu etwas Natürlichem. In der Bewegung, die man in vielen Zusammenhängen, vor allem in der Literaturgeschichte, Sturm und Drang nennt zum Beispiel. Ne? Da wird auf eine ganz besondere Weise das künstlerische Genie als Naturkraft verstanden. In einer etwas späteren Phase nähert sich jemand wie Hegel zum Beispiel der eigentümlichen Auffassung, dass, wenn überhaupt eine freie und nicht zweckgebundene ästhetische Betrachtung der Natur möglich sein sollte, man diese Natur als Nachahmerin der Kunst sehen müsste. Das ist eine Position, die ist sehr witzig irgendwie, aber man versteht sie gar nicht, wenn man sie nur als diesen Witz auffasst, also wenn man sie nur sozusagen als witzige Umkehrung der klassischen Auffassung von Kunst als Nachahmung der Natur versteht. Wirklich verstehen kann man sie nur vor dem Hintergrund sozusagen von konkret vorher abgelaufenen Transformationen, die seit dem 16. Jahrhundert in Gang waren. Man versteht es nicht, wenn man sagt, aha, dem ist eingefallen, wir dran, das einfach um, statt dass man sagt, Kunst ahmt Natur nach, sagen wir, Natur ahmt Kunst nach. Wieder eine neue Wendung haben wir, wenn die Kunst sich im 19. Jahrhundert, zum Beispiel in der Literatur bei Edgar Allan Poe, an den Methoden und an den Fortschrittsideen der Wissenschaft zu orientieren beginnt. Vom 18. Jahrhundert an, spätestens zum Beispiel von so jemand wie diesem vorige Woche erwähnten Richard Payne Knight, wird die Gartenkunst, die Idee des Gartens, die Imagination des Gartens, ein wichtiges Feld für die Austragung dieser Spannungen sein. Die Gartenkunst ist sozusagen ein ganz ein neuralgischer Punkt in dieser Frage. Da werden sozusagen innere Spannungen in dem, was Kunst ist, was Natur ist, ausgetragen, sehr oberflächlich scheinbar sehr oberflächlich, zwischen gegensätzlichen Positionen über die Art der Gartengestaltung. Wie eigentlich ein Garten, ob nach der französischen Art oder nach der englischen Art, zu gestalten sei. In Wirklichkeit, wenn man das philosophisch interpretieren möchte, muss man das lesen als sozusagen die Verschiebung von Konflikten, die es in dem Kunstbegriff und in dem Naturbegriff selber gibt, auf eine Ebene, in der sie sozusagen diskutierbar werden. Als gegenläufige Tendenzen. Also ich bin weit entfernt davon zu sagen, dass Romantik die Geschichte, die Abfolge, das Durchlaufen dieser Wendungen wäre. Aber diese Wendungen, also sozusagen von Descartes beginnend bis zu seinem späten Stadium wie Poe oder eben dann auch Baudelaire, die muss man sozusagen in ihren Wellen und in ihren Wellenbewegungen, in ihrer Dynamik sozusagen daneben als Maßstab so quasi im Auge haben, meines Erachtens, wenn man verstehen will, welchen Platz das romantische Denken in der neuzeitlichen Philosophie eigentlich hat. Also diese Beziehung herstellen zu können, ist, glaube ich, unendlich viel wichtiger, als durch Daten und Namen eine Epoche da jetzt eingrenzen zu wollen. Und Rousseau ist eben interessant für uns als einer, der in einer ganz, ganz deutlichen Weise und mit einer enormen Wirkung in dieses Schema künstliche Natur, Kunst als natürliche Kraft eingegriffen hat, mit einer Philosophie eingegriffen hat. Sozusagen kritisiert hat in einer fundamentalen Weise und in einer sehr universellen Weise, nicht nur in einzelnen Punkten, kritisiert hat, dass als Natur bezeichnet wird, was Gesetz ist, dass als Natur erscheint oder erscheinen kann, was in Wirklichkeit Gesetz ist. In gewissem Sinn, also es ist nicht so, dass, verstehen Sie mich nicht miss, ich spreche deswegen von einer Serie von Transformationen und von vielen Umkehrungen und Umwendungen. Es ist nicht so, zum Beispiel bei Rousseau ist es nicht so, dass man sagt, der wollte das einfach wieder zurückdrehen als Ganzes. Und das kann man schon auch sagen, aber ich glaube nicht, dass es wirklich nützlich ist, die Sache so zu sehen. Der wollte das zurückdrehen. Also Natur soll wieder Natur sein und Kunst wieder Kunst sein. Ne? Wir sind unzufrieden mit dem Zustand, mit diesem Verkehrten. Wir wollen wieder ein richtiges Weltbild, wo die Sachen geordnet sind, wie es gehört. Natur ist Natur und Kunst ist Kunst. So ist das nicht. Also es ist partiell, aber sehr radikal. Zunächst einmal eben, wir wollen nicht, dass etwas als Natur erscheint oder wir wollen nicht etwas als Natur uns vorgeben lassen, was in Wirklichkeit gar nicht Natur ist, sondern was Gesetz ist. Und im Hintergrund sein Impuls, immer darauf zu bestehen, dass die Natur, das Natürliche, kein Gesetz ist. Gesetz ist was anderes als Natur. Wobei das nicht ein Wiedererrichten sozusagen der alten, der antiken Unterscheidung sein soll. Also was er vor allem problematisiert, immer und überall problematisiert, ist der Begriff Gesetz und vor allem der noch um einen Terminus erweiterte Zusammenhang von Natur, Gesetz und Freiheit aus einer sehr umfassenden ethischen und auch politischen Perspektive. Sowohl teilweise in dem ersten Diskurs aus dem Jahr 1750, über den wir nicht reden werden, über die Wissenschaften und die Künste, also ob die Entwicklung der Wissenschaften und Künste in der neueren Zeit sozusagen die Welt verbessert hat, sozusagen. Aber vor allem auch in dem zweiten Diskurs, der ein Pflichtlesestoff für Sie ist, 4 Jahre später, über den Ursprung der Ungleichheit. Also, ich schraube jetzt noch einmal kurz, um damit zu beginnen, schaue noch einmal kurz auf Descartes zurück, weil um sozusagen diese Erweiterung zu berücksichtigen, um den Begriff Freiheit sozusagen in dem Gegensatz von Natur und Kunst. Wobei ich sagen möchte, nein, ich schaue das nicht auf Descartes zurück, sondern auf ein Descartes-Bild. Ja? Nicht auf ihn selber, sondern auf ein bestimmtes Descartes-Bild, das an gewissen Punkten Anhalt in seinem wirklichen Denken hat, sich in wesentlichen anderen Punkten nicht mit dem wirklichen Denken zur Deckung bringen lässt und im 18. Jahrhundert und bis heute eigentlich ein sehr, sehr gängiges Bild ist und auch was zu tun hat mit dem, dass das Wort Rationalismus immer mehr aussagt über den, der es verwendet, als über die Sache, über die er spricht. Also eine Idee, die wirklich die von Descartes selber ist, zu dem, was Ethik ist, ja, ist dieser eine Grundgedanke, den hat er selber. Dass im Prinzip so ist, dass wenn wir verantwortungsvoll handeln wollen, also wenn wir das Richtige tun wollen, also wenn wir so handeln wollen, dass wir dafür auch die Verantwortung übernehmen können, dass wir dann eigentlich wissen müssten, wie die Welt insgesamt beschaffen ist und vor allem, was ein Mensch ist. Also wenn von uns verlangt wird, dass wir verantwortungsvoll handeln, dann, meint er, ist es unser gutes Recht zu sagen, aber in welcher Situation bin ich da jetzt eigentlich? Und wo stehe ich da in dieser, in welche Position habe ich in dieser Welt? Sagt mir das. Nicht? Also so wie wenn einer sagt, da setze ich da rein in die Maschine und fahr los. Nicht? Dann ist es mein gutes Recht zu sagen, ist das der Knopf, der das Ganze zum Explodieren bringt, oder ist das der Knopf, der den Motor anwirft? So quasi, ne? Verstehen Sie? Ja, das ist sozusagen eine Grundidee. Wenn wir verantwortungsvoll handeln wollen und das auch wissen wollen, dann müssen wir auch wissen können, wie die Welt als solche beschaffen ist und welchen Platz wir in der Welt einnehmen. Nachdem wir aber niemanden haben, das Problem ist, wir haben niemanden, mit dem wir da so direkt reden können. Wir sind mit dieser Frage mit uns selber allein. Wir müssen uns das selber fragen. Heute wäre das unanständig, wenn man sowas sagt, aber sagt, frag dich selber. Für ihn folgt daraus, dass auf jeden Fall die erste Aufgabe, wenn wir verantwortungsvoll handeln wollen, die erste Aufgabe, der wir uns stellen müssen, ist die, eine verlässliche Wissenschaft zu entwickeln. Ohne dass wir wir können das nicht ignorieren, die Sache. Wir können nicht sagen, es ist uns wurscht, wie alles ist, wir machen halt irgendwas. Und wenn ich mir dabei gut vorkomme, dann war es gut, und wenn mir schlecht vorkommt, dann kriegt vom Nächsten eine aufs Dach und der sagt, das ist da so vorkommen. Ne? Das war für mich was nicht gut und daher machen wir jetzt mit dir Schluss. Ne? So, verstehen Sie? Ungefähr. Ja? Also wir müssen eine Wissenschaft entwickeln. Das ist ein ethischer Imperativ, dass wir eine verlässliche Wissenschaft entwickeln müssen. Eine verlässliche Wissenschaft zu entwickeln ist aber auch nach der Ansicht von Descartes nicht eine Angelegenheit von 3 Tagen, sondern ein Jahrhunderteprojekt. Also in der sechsten Partie des Discours de la Méthode finden Sie am deutlichsten seine Auffassungen darüber dargelegt, dass eine verlässliche Wissenschaft, die uns sagt, wie die Welt wirklich beschaffen ist, etwas ist, was ein kollektives Unternehmen und sehr langfristig ist. Während wir mit diesem Unternehmen unterwegs sind, können wir aber nicht handeln. Also hat er diese für ihn charakteristische berühmte Idee, was wir brauchen, bevor wir eine Moral haben können, weil wir ja noch keine Wissenschaft haben, ist eine provisorische Moral. Ja, wir brauchen eine provisorische Moral für die Zwischenzeit sozusagen. Die wird in dem Discours de la Méthode, werden die Regeln der provisorischen Moral erklärt. Insgesamt zusammengenommen sind das Regeln eines vorsichtigen Konservativismus, die hauptsächlich darauf hinauslaufen, dass man die unabsehbaren Folgen des Handelns nicht allzu sehr vermehrt. Also es wird immer, solange wir nicht wissen, wie die Welt ist und was ein Mensch ist und so, wird es immer unabsehbare Folgen unseres Handelns geben. Und die Regeln der provisorischen Moral sagen uns, dass wir uns so verhalten sollen, dass sozusagen die Vermehrung dieser unabsehbaren Folgen minimal gehalten wird. Das ist sozusagen die Grundidee. Wenn wir einmal das richtige Bild von der Welt haben, dann werden wir verantwortungsvoll handeln können. Dann können wir auch eine wirkliche Moral entwickeln. Das sind alles so eigentlich Gedanken, die wirklich Descartes sind. Was nicht mehr ganz wirklich Descartes ist, aber wie er dann eben lange Zeit und bis heute oft noch gesehen wird, ist der zweite Teil der Sache, nämlich, dass die Art, wie er dieses Wissenschaftsprojekt aufgebaut hat, seine Vorstellung von dem, wie das läuft und was da dann ungefähr herauskommen wird bei einer Aufklärung dessen, wie die Welt eigentlich organisiert ist und vor allem, was ein Mensch ist, dass die von der Art ist, dass der Mensch als entscheidungsfähiges Individuum dann verschwunden sein wird. Das ist sozusagen dieser Vorwurf des Rationalismus und des Mechanismus, dass er sozusagen seine Art zu erklären, wie die Welt funktioniert, eine vollkommen mechanische ist, und dann gibt es eigentlich niemanden, der sie noch entscheidet oder handelt. Dann läuft alles wie die Automaten ab, wie er immer wieder sagt. Also, wenn wir die Voraussetzungen dafür geschaffen haben werden, dass wir verantwortungsvoll handeln können, dann werden wir als Handelnde nicht mehr da sein. Das wird sozusagen als Zwickmühle empfunden. Das ist eine Sache, die die Menschen zu der Zeit im 17. Jahrhundert, wo Descartes gelebt hat und geschrieben hat, wirklich so empfunden haben. Wir kommen mit, das ist auch etwas, was sozusagen viele veranlasst hat, seiner Philosophie misstrauisch gegenüberzustehen. Und was eine große Opposition gegen die kartesische Philosophie und gegen den kartesischen Rationalismus motiviert hat. Dass wir ihn mit seiner Philosophie, wenn das stimmt, in einer fatalen Situation sind. Denn entweder sind wir überhaupt nicht mehr verantwortlich, aber jetzt sehr wissend. Wissend, aber nicht mehr verantwortlich. Oder wir sind verantwortlich, aber unwissend. Und das ist eine spezifische Formation des Tragischen. Das ist das Tragische. Vor allem der zweite Teil ist natürlich das klassisch Tragische. Unschuldig, unwissend, verantwortlich zu sein. Unwissend, schuldig zu sein, verantwortlich zu sein und Schuld zu haben. Was spezifisch modern ist, ist der zweite Teil, der erste Teil. Ne? Also der ursprüngliche erste, der andere Teil, der erste Teil. Dass wir auch, wenn wir wissen würden, uns das nichts nutzen würde, weil dann wären wir als, wissen wir nicht mehr, was Handeln eigentlich heißt. Dann hätten wir unsere Freiheit verloren. Der bedeutendste Autor, in dem sich ein Feeling für diese Zwickmühle, für dieses modern-tragische, das man ja auch bei Shakespeare suchen kann, aber der Autor, bei dem sich dieses Feeling für dieses modern-tragische am stärksten bemerkbar macht, ist Pascal gewesen. Der sagt, in der Natur ist der Mensch verloren. Also für die Philosophie, wenn wir das als eine philosophische Fragestellung betrachten, wenn wir glauben, dass Philosophie was ist, was da was zu sagen hat oder was zu tun hat, ist allerdings klar, dass man aus der Zwickmühle, als theoretische Zwickmühle so quasi, nur herauskommt, wenn man das ganze Verhältnis von Natur, Kunst und freiem menschlichen Individuum anders konzipiert. Wenn man sich die Frage stellt, wie muss man sich Natur vorstellen, dass wir als Menschen zugleich erkennen und handeln können? Wie muss man sich eine Natur vorstellen? Also aus das Denken Pascals ist ja doch ein religiöses, sehr stark, obwohl, also da will ich mich nicht, aber das ist die Frage, kann man sagen, die sich Rousseau gestellt hat, diese Frage. Wie muss man sich Natur vorstellen, dass es möglich ist, dass wir als Menschen eben nicht in dieser Zwickmühle sind, sondern sowohl handeln, verantwortungsvoll handeln, wie auch etwas erkennen können. Also Rousseau hat diese Frage aufgenommen an einem Punkt, der hinter Descartes zurückliegt, der sozusagen vor dem Rationalismus sozusagen liegt. Ich sage, das ist jetzt sozusagen der Trailer für die nächste Stunde. Ne? Sein Gedanke ist, ein Grundgedanke von Rousseau ist, der Mensch ist von Natur aus frei. Der Mensch ist nicht frei gegenüber der Natur, sondern in und aus der Natur, von Natur aus frei. Material ist das jetzt verstanden, wenn wir an diese kantischen Unterscheidungen zurückdenken. Er ist nicht nur als Mensch aus der Natur des Menschen formaliter gesprochen, gegenüber der Natur materialiter gesprochen frei, sondern er ist von Natur aus im materialen Sinn von Natur frei. Er ist in der wirklichen Natur, in der er aufwächst, die ihn hervorgebracht hat, von Natur aus frei, nicht gegenüber der Natur. Aus dieser Grundidee lassen sich ein paar sehr, sehr interessante, speziellere, noch immer relativ allgemeine Prinzipien oder Leitgedanken, die für ihn wichtig sind, entwickeln. Zum Beispiel dieser wichtige Leitgedanke, dass Freiheit nicht wächst mit der Vermehrung der Wahlmöglichkeiten. Das ist ein sehr interessanter Punkt und sozusagen das stetige Bemühen oder seine Theoriebildung ist eben gekennzeichnet durch sein labiles Gleichgewicht zwischen dem, was erkennen und was verantwortungsvolles Handeln heißt. Aber immer bemüht, sozusagen einen Ausgleich da zu finden, entweder das eine oder das andere sozusagen ein bisschen zu beschränken, aber nie sozusagen grundsätzlich gegenüber zu stellen, so quasi im Sinne dieser tragischen Situation, die Zeitgenossen Descartes in der kartesischen Philosophie so quasi gewittert haben. Also damit für heute Schluss. Ich glaube, wir sehen uns jetzt eben erst wieder in 3 Wochen und machen da, weil ja jetzt die Osterferien zuschlagen, und dann sprechen wir über Rousseau zuerst ein bisschen so allgemein weiter, dann aber zunächst einmal, bevor wir auf das eigentlich politische eingehen, über ästhetische Aspekte, naturästhetische Aspekte. Danke für heute.